besser unbegonnen als unbesonnen. Besser unbegonnen als unbesonnen. Besser, ich beginne die Bergtour erst gar nicht, als dass ich unbesonnen mich auf den Weg mache, einen hohen Berg zu besteigen. Und gar nicht darauf geachtet habe, ob ich fit genug bin dafür, ob ich die nötige Ausrüstung habe dafür. Besser unbegonnen als unbesonnen. Das ist das Thema unserer Predigt heute. Und so geht es heute um eine weitere christliche Tugend, und zwar die Tugend Besonnenheit. Wer die vergangenen Gottesdienste mitverfolgt hat, hat festgestellt, da wurden schon andere Tugenden besprochen, zum Beispiel die Tugend Gerechtigkeit, die Tugend Feindesliebe, die Tugend Demut und heute eben die Tugend Besonnenheit. Und wenn man sich so das Wort im Neuen Testament anschaut, dann stellt man fest, ja, dieses Thema oder diese Tugend findet oder nimmt einen sehr großen Platz in der Bibel ein. Natürlich findet man diesen Wortstamm auch in anderen Worten, in Adjektiven, wie zum Beispiel klug, vernünftig, umsichtig, nachsichtig. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich dachte, ja, wenn man sich auf Jesus Christus und Gott einlässt, muss man ja die Vernunft ja vorne an der Garderobe mit abhängen, mit abgeben. Weil im Glauben geht es ja um diese Gefühlsduselei, wir wollen Gott anbeten, wir wollen uns lieb haben, in den Arm nehmen, wir wollen hier eine schöne Taufe haben, aber viel nachdenken wollen wir nicht. Nein, die Bibel ist da ganz klar und fordert uns heraus, vernünftig zu sein, besonnen zu sein. Besser, ich kaufe kein Haustier, als dass ich nach ein paar Wochen feststelle, ich habe keine Zeit, kein Geld und keine Freude an dem Tier. Besser unbegonnen als unbesonnen. Besser keine Ratenzahlung bei geringem Kontostand beginnen, als sich unbesonnen in die Schulden zu stürzen. Und das ist tatsächlich so, dass wir sowohl im Alten als auch im Neuen Testament aufgefordert werden zur Besonnenheit. Da sagt der Schreiber im Sprüchebuch Kapitel 3, Vers 21, mein Sohn, bewahre Umsicht und Besonnenheit. Und wenn wir im Neuen Testament gucken, dann stellen wir fest, dass im Brief des Apostel Paulus an Titus dieses Wort gleich 6-mal vorkommt. Da werden die Ältesten der Gemeinde, also die, die in der Verantwortung stehen, einer Ortsgemeinde wie diese, aufgefordert, besonnen zu sein. Im ersten Kapitel in diesem Brief. Im zweiten Kapitel werden alte Männer aufgerufen, besonnen zu sein. Junge Frauen in Vers 5, Kapitel 2. In Vers 6 ebenso ermahne ich die jungen Männer, besonnen zu sein. Dann steht weiter, die alten Frauen wiederum sollen die jungen Frauen zu Besonnenheit anleiten, weil sie wahrscheinlich selber besonnen sind. Und dann in Vers 12 ein Appell an alle Christen sollen besonnen sein. So steht's da. Und natürlich ist es hier keine Moralpredigt, bei der ich den Finger hebe und sage, wir müssen besonnen sein. Denn es hat ja auch einen Sinn. Und den Sinn finden wir im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da steht nämlich, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Es hat einen Sinn, besonnen zu sein, denn es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Es hat sich herumgesprochen, dass jedes Menschenleben ein Ende hat. Es wird irgendwann mal den Moment geben, den Moment des Ablebens geben, des Sterbens geben. Aber nicht nur das Ende unseres Lebens ist nahe oder ist schon nicht so weit weg, sondern auch das Ende dieser Erde ist bald. Jesus spricht da ganz offen drüber, dass diese Erde, dieser Planet, auf dem wir jetzt leben, auch ein Ende haben wird. Und dann wird Jesus eine neue Erde schaffen. Diese Erde wird zerstört werden und eine neue wird geschaffen werden. Angesichts dessen fordert Petrus uns auf, besonnen zu sein. Um das jetzt nicht weiter so kompliziert zu behandeln, dieses Thema, gebraucht Jesus Christus selber ein Beispiel in der Bergpredigt. Die erste Predigt, die er hält, hier auf dieser Erde, kurz nach seinem öffentlichen Auftreten, auch in der Taufe, da, wo er dann von seinem Vater, von Gott selbst bezeichnet wurde als sein geliebter Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, in dem Moment der Taufe. Kurze Zeit später hält er diese Predigt, die Bergpredigt, und endet die Predigt mit diesem Gleichnis, das wir finden, und das ist meine Predigt, mein Predigttext heute Morgen in Kapitel 7, Matthäus Evangelium Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen. Also der kluge Mann, da steckt auch dieses Wort besonnen mit drin. Mit einem besonnenen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Und das liebe ich an Jesus Christus, dass er ganz einfache Bilder gebraucht. Er spricht hier von einem klugen Mann und einem törichten Mann. Ein Mann, der seinen Verstand gebraucht und ein Mann, der vielleicht nicht so ganz hell ist. Der kluge Mann wird beschrieben als derjenige, der sein Haus auf einem Felsen baut. Ein Fundament, das trägt, auch wenn Stürme und Unwetter kommen. Und der törichte Mann, der baut sein Haus auf Sand. Und da gibt es ja diese Redewendung, ja, wenn jemand irgendwas vermasselt hat in seinem Leben, dann kann man sagen, er hat es auf Sand gebaut. Ja, dann kommt das Unwetter, da kommt die nächste Welle und schmeißt alles über den Haufen und alles ist platt und hält eben nicht. Eine ganz einfache Lektion, die er dort am Ende dieser Predigt den Zuhörern weitergibt. Und zunächst dachte ich, als ich den Text gelesen habe, es bezieht sich auf alltägliche Dinge. Jeder von uns erlebt Herausforderungen im Alltag. Und dann ist es ja gut, dass man sein Haus, sein Lebenshaus auf Felsen gebaut hat. Und wenn dann solche Stürme kommen, Schicksalsschläge kommen, irgendwelche traurigen Momente kommen, ja, dann weiß man, okay, man ist geerdet. Man wird nicht so lange, so schnell von dem nächsten Unwetter umgeschmissen. Als ich hierher nach Haiger gezogen bin, erinnere ich mich noch, dass ich von meiner Studentenbude in Gießen hierher gekommen bin mit 2,5 Autos. Mehr brauchte ich nicht für den Umzug. Da war ein Bett, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein paar Bücher und das war's. Wenn wir heute umziehen würden, bräuchte ich 2,5 40 Tonner. Es hat sich einiges verändert. Mein Lebenshaus ist vergrößert worden, sage ich mal. Das betrifft nicht mehr nur mich. Und natürlich ist es da an der Stelle wichtig, besonnen zu sein. Sich genau zu überlegen, welche Entscheidungen treffe ich. Und treffe ich die jetzt alleine, wie damals im Studium, oder treffe ich diese Entscheidung mit meiner Frau? Nehmen wir unsere Kinder mit rein? Das betrifft ja nämlich auch sie und nicht nur mich. Und welche Zukunft werden unsere Kinder erleben? Wo werden sie zur Schule gehen? All diese Fragen kommen da plötzlich auf. Und ich stelle fest, das Haus, von dem hier die Rede ist, ist nicht nur mein Zimmerchen, meine Studentenbude. Es betrifft alle, mit denen ich zu tun habe. Und nicht nur meine Kinder, sondern vielleicht auch die Enkelkinder oder vielleicht Nachbarskinder oder vielleicht Freunde, vielleicht Mitmenschen, mit denen man eine Freundschaft eingegangen ist. Es betrifft nicht nur mich selbst. Und da fordert Jesus uns heraus, besonnen zu sein, ein kluger Mann zu sein. Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, es bezieht sich nicht nur auf diese alltäglichen Dinge, die nur mich betreffen, sondern es bezieht sich auf das ganze Leben. Was eben auch Einfluss hat auf unsere Kinder, unsere Enkelkinder und so weiter. Aber der Reihe nach, hier gibt es vier Punkte, die wir miteinander besprechen müssen, die auf den ersten Blick vielleicht klar scheinen, aber noch viel mehr zu bieten haben, als man vielleicht meint. Und da spricht Jesus im ersten Vers unseres Abschnitts, in Vers 24, von: Wer meine Worte hört und sie tut. Und das finden wir an vielen Stellen der Bibel. Derjenige, der besonnen ist, wird bezeichnet als jemand, der die Worte hört und sie tut. Und da denkt mal an ein Fahrrad. Ja, das braucht zwei Pedalen, um vorwärts zu kommen. Und das linke Pedal steht für Hören und das rechte Pedal steht für Tun. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, als die Jünger gesagt haben, du vernachlässigst deine Mutter und deine Brüder, sagt er, meine Mutter und meine Brüder sind all diejenigen, die das Wort Gottes hören und tun. Nur so kommt man voran. Wenn man also nur in eine Pedale tritt, kommt man nicht so wirklich voran. Man kann ein paar Meter sich bewegen. Das ist derjenige, der Sonntag für Sonntag die Predigten hört, der hört, der hört. Auch vielleicht unter der Woche gibt es ja auch über YouTube die Möglichkeit, viele Predigten zu hören. Er hört, er hört, er hört, aber er kommt nicht wirklich voran, wenn es keine Umsetzung findet im Alltag. Und so hat er wahrscheinlich viele gute Antworten zu bieten und immer einen richtigen Spruch parat, aber die Menschen sehen ihn ja und überprüfen, ob sich das mit seinem Leben auch so verhält, ob das Umsetzung findet in seinem Alltag, und werden feststellen, nein, es ist nur ein Sprücheklopfer, er weiß viel, aber er tut nichts. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die tun, tun, tun und hören nicht. Die treten auch ins Pedal, in das rechte Pedal, kommen ein paar Meter weit und sind wirklich schwer aktiv. Aber sie hören nicht, sie werden nicht ermutigt, durch das Wort Gottes ermahnt, zurechtgewiesen, und so kann es sein, dass man schon bald ausbrennt, keine Power mehr hat, weil man aus sich selbst versucht, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und die Herausforderungen anderer Menschen. Also sind gerade die Menschen, die vielleicht am Sonntag einen Dienst haben, und ich möchte euch dazu einladen, diejenigen, die vielleicht als Sanitäter oder im Hotelbetrieb Sonntagsdienst leisten, dass sie dann unter der Woche auch hören. Diejenigen, die vielleicht sonntags ihren Dienst in der Gemeinde haben, dass sie auch darüber hinaus nach dem Sonntag Predigten hören. Denn Jesus spricht immer von beiden Pedalen, hören und tun. Nur derjenige, der das hört, was gesagt wird, vielleicht auch heute Morgen in der Predigt, und dies dann umsetzt in seinem Leben, derjenige wird bezeichnet als kluger Mann beziehungsweise eine kluge Frau. Und was hat Jesus vorher gesagt? Was soll man denn umsetzen? In seiner Bergpredigt hat er viele Punkte angesprochen, und ich möchte sie nur punktuell benennen, damit wir eine Vorstellung bekommen von dieser Bergpredigt und wozu Jesus Christus die Zuhörer damals auf diesem Berg ermutigt, es nicht nur zu hören, sondern es auch umzusetzen. Da sind folgende Dinge, die er erwähnt. Wir sollen uns versöhnen. Wir sollen vergeben, die Ehe nicht brechen, wir sollen nichts schwören, wir sollen die andere Backe hinhalten, wenn wir gehauen werden, wir sollen die Feinde lieben, wir sollen spenden, wir sollen beten, nicht Schätze auf Erden sammeln, nicht Sorgen machen, nicht richten. Diese Dinge spricht Jesus ganz klar an, und er sagt, wer diese hört und die dann tut, ist ein kluger Mann. Und da kommen wir schon zu dem zweiten Punkt. Also der erste Punkt war dieses Hören und Tun. Und jetzt die zweite Aussage, die Jesu trifft: Dieser Mensch ist ein kluger Mensch. Und was meint Jesus damit? Im ersten Moment dachte ich zunächst, naja, es bezieht sich auf Intelligenz, auf jemand, der ganz hell ist, aufgeweckt ist, der nicht dumm ist. Aber wenn man Jesu Worte verfolgt, allein im Matthäusevangelium, stellt man fest, dass Jesus diese Bezeichnung, diese Beschreibung auch an einer anderen Stelle wählt. Er beginnt sein öffentliches Auftreten mit einer Bergpredigt und er endet sein öffentliches Auftreten mit den Endzeitreden, auch mit Predigten. Er spricht in seiner ersten Predigt von dem klugen Mann und spricht in der letzten Predigt von dem klugen Mann. Und wenn wir weiter blättern und im Kapitel 24 dann diese Geschichte lesen, die Jesus dann erzählt von diesem klugen Diener, von diesem klugen Mann, werden wir feststellen, dass das sich nicht nur auf Herausforderungen des Alltags bezieht, sondern auf das Ende aller Dinge, wie Petrus das vorausgesagt hat. Ich möchte diese Geschichte kurz vorlesen, ganz einfach. Wie gesagt, Jesus gebraucht ganz einfache Bilder. Er sagt, wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkommt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Wenn er aber ein böser Diener ist und sich sagt, naja, sobald kommt mein Herr nicht zurück und anfängt, die ihm unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Er wird diesen Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Also auch wieder eine einfache Geschichte. Da ist ein Arbeitgeber, der gibt seinem Angestellten einen Auftrag. Und er sagt, ich ziehe in die Ferne und komme irgendwann wieder, nennt nicht den Zeitpunkt. Aber wenn der Diener, der Angestellte, seinen Job gut macht und treu ist in dem, was er tut, dann kann der Arbeitgeber jederzeit wiederkommen. Und wenn er ihn dann vorfindet als jemand, der zuverlässig seinen Dienst tut, kann er sich freuen, dass ihm noch mehr Verantwortung zugetragen wird. Der andere, der sich aber denkt, naja, mein Chef ist jetzt weg, ich kann ein bisschen abhängen, so schnell wird er nicht zurückkommen, seine Dienstreisen, seine Reisen dauern immer etwas länger, ich kann machen, was ich will, der wird dann böse überrascht sein, wenn der Arbeitgeber plötzlich doch vorzeitig wiederkommt und ihn dann beim Nichtstun erwischt. Und das beschreibt Jesus als klug und als töricht und bezieht es ganz eindeutig auf das Endgericht. Derjenige, der plötzlich überrascht ist, oh, Jesus ist wiedergekommen und richtet Himmel und Erde, ups, ich habe nicht damit gerechnet, ich habe nicht darauf gewartet, ich habe nicht darauf hingearbeitet, den bezeichnet Jesus als töricht, als dumm. Aber derjenige, der einfach Tag für Tag seinen Dienst tut, das treu und zuverlässig, mit der Perspektive, dieser Herr wird irgendwann mal wiederkommen, Jesus wird wiederkommen, und wenn Jesus ihn dann wiederfindet, als einen treuen Diener, wird Jesus sagen, hey, ich kann dir noch mehr anvertrauen, denn du warst zuverlässig und vertrauenswürdig in Bezug auf das, was ich dir hier anvertraut habe an Aufgaben. Eigentlich auch wieder eine ganz einfache Lektion, aber wo wir feststellen, es bezieht sich nicht auf den nächsten Zahnarztbesuch, wo man sagt, okay, ja, ich habe mein Haus auf Felsen gebaut, ich bin geerdet, da wird mir schon nichts passieren, ich bin ruhig. Ja, wenn die nächste Prüfung ansteht, wenn die nächste Herausforderung vor der Tür ist, nein, es bezieht sich auf das Gericht, auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und sind wir dann klug oder sind wir nicht klug? Waren wir besonnen oder waren wir es nicht? Und da gibt es noch eine weitere Geschichte. Bibelkenner werden diese kennen, von den 5 Jungfrauen, also den 10, 5 waren klug und die anderen 5 nicht. Auch nachzulesen in Matthäus Kapitel 24. Das heißt also, wenn wir diese Geschichte von dem Mann lesen, der sein Haus auf Felsen gebaut hat, dann müssen wir feststellen, dieser Mann, der war klug. Der war besonnen, der hat schon früh richtige Entscheidungen getroffen für sein Leben. Und dann spricht ja Jesus von den Stürmen und von Platzregen und von Winden. Und die Zuhörer, die da jetzt standen und diesem Jesus zugehört haben, als sie diese Begriffe gehört hatten, wussten sie sofort, und das ist dieser dritte Punkt, diese Stürme und Winde stehen für das Gericht Gottes, und das wird im Alten Testament an vielen Stellen deutlich. Wenn sie diese Begriffe gehört haben, dachten sie an Jesaja, an Hesekiel, an den kleinen Propheten Nahum. Ich möchte nur einen Vers lesen aus Jesaja 30, Vers 30. Daran mussten sie wahrscheinlich denken, als sie Jesu Geschichte hier gehört hatten. Ich lese, dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme und sehen lassen das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme verzehrendes Feuers unter Platzregen und Wolkenbruch und Hagelsteinen. Unmissverständlich der Hinweis auf das Gericht Gottes. Und hier am Ende seiner Bergpredigt spricht er eben auch von dem Ende und fordert die Zuhörer heraus, besonnen zu sein. Denn dieser Moment wird kommen. Gott wird Gericht halten. Und nun kommen wir zum vierten und letzten Punkt, den Jesus hier anspricht, über den wir reden müssen, und zwar das Fundament. Was meint Jesus damit, sein Haus auf Felsen zu bauen? Wie geht es uns, wenn wir diese Predigt hören? Wenn wir diese Gedanken hören aus dem Wort Gottes, dass es eben ein Ende aller Dinge geben wird? Wie geht es uns damit, dass wir erfahren von einem Gericht, und da sitzt nicht irgendein Richter, sondern Gott selbst, der alle Dinge kennt, der unsere Gedanken ganz genau kennt? Wie geht es uns damit, wenn wir genau auf dieses Gericht zugehen? Ist es denn ein Moment, in dem man mal nachdenken darf und damit besonnen sein kann und nicht sich schnell in irgendwelche andere Programme zu stürzen nach dem Gottesdienst und sein Leben zu leben wie bisher, sondern zu sagen, nein, jetzt habe ich es gehört. David hat es mir deutlich gesagt aus dem Wort. Ich weiß, ich gehe auf ein Gericht zu und ich muss Rechenschaft ablegen für das, was ich getan habe und nicht getan habe. Was macht es mit dir? Was macht es mit mir? Werde ich mein Leben heute ab diesem Tag anders ausrichten oder werde ich so leben wie bisher? Und das ist dann nur vernünftig, in so einem Moment zu sagen, nein, ich stürze mich nicht einfach in den nächsten Tag. Nein, ich will mein Haus auf Felsen bauen. Aber was bedeutet das ganz konkret? Und da gibt es diese gute Nachricht. Denn wenn wir diese Liste uns nochmal vor Augen führen, allein das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, was seinem Willen entspricht, dass wir uns versöhnen, dass wir den Feind lieben, dass wir die Ehe nicht brechen, dass wir diese und jene Dinge nicht tun oder beziehungsweise tun, werden wir doch alle sagen müssen, naja, mindestens an einem oder anderen Punkt sind wir gescheitert. Wir können das doch nicht so umsetzen, so tun, wie wir es gehört haben. Jesus, dein Maßstab ist so hoch, da kommt doch niemand von uns dran. Vielleicht wird der eine oder andere noch immer glauben, nein, ich schaffe es. Ich pack das. Ich werde mir morgen neue Vorsätze machen. Ich werde morgen den Tag anders angehen. Ich lese mir die Bergpredigt durch und versuche das zu halten, damit ich im Gericht vor Gott gerecht dastehe. Ich habe eine gute Nachricht. Wir alle schaffen es natürlich nicht. Deswegen lasst uns gucken, wo es die Rettung gibt, wo es einen Ausweg gibt. Und die gibt es. Da spricht der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 3 und achtet jetzt einfach nur auf das Gericht, auf das wir zugehen. Ich lese die Verse 22 bis 24. Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus, für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Da spricht Jesus Christus von diesem Standard in der Bergpredigt und weiß genau, niemand von denjenigen, die ihm zuhören, kann diese Messlatte erreichen. Keiner. Und hofft, während er da zu ihnen spricht und diese Geschichte erzählt von diesem klugen Mann, dass da möglichst viele in den Reihen sitzen, die sich dann sagen, das kann ich nicht, ich brauche einen Retter. Ich schaffe es nicht, aber da gibt es jemand, der es geschafft hat. Und zwar Jesus Christus selbst, der das Gesetz Gottes erfüllt hat und dessen Rettung ich für mich in Anspruch nehme. Was ist also klug? Was ist also Besonnenheit in dieser Auseinandersetzung mit dem Thema Gericht? Naja, so schnell wie möglich zu sagen, Herr Jesus, ich gebe mich dir ganz hin. Du bist für mich ans Kreuz von Golgatha gegangen. Du hast die Strafe auf dich genommen, die ich verdient habe. Meine Schuld, dass ich all diese Gebote Gottes gebrochen habe, hast du auf dich genommen? Du schenkst mir deine Gerechtigkeit, weil du sündlos und schuldlos warst bis zum Tod am Kreuz. Das gibst du mir umsonst? Es ist nur vernünftig zu sagen, Herr, Danke. Ich nehme es für mich in Anspruch. Was? Ich darf vor Gott stehen als freier Mann, als freie Frau, die schuldlos, sündlos ist aus der Perspektive Gottes, nur weil ich an Christus glaube? Ja, das ist es. Wenn wir heute über Besonnenheit nachdenken und wenn man Verantwortung trägt als Familienvater, als Familienmutter, wenn man vielleicht Verantwortung in der Firma hat, wenn es nicht egal ist, wie ich lebe, sondern das eben Einfluss hat auf die Ewigkeit und Jesus spricht klar vom Zähneknirschen und Jammern, also von der Hölle, er ist derjenige, der am meisten davon spricht in der Bibel, von den Autoren der Bibel, dann will ich keinen Tag mehr ohne die Gnade Gottes leben. Dann will ich keinen Tag mehr ohne Jesus Christus als denjenigen, der für mich sein Leben hingegeben hat. Und das ist das, was die zwei heute zum Ausdruck gebracht haben, die sich vielleicht, und entschuldigt, wenn ich das sage, am Lebensabend, also in den späteren Jahren, doch nochmal entschieden haben, einen Neuanfang zu machen, Jesus Christus ihr Leben hinzugeben, zu sagen, sei du der Herr meines Lebens, sonst bestehen wir nicht im Gericht. Und dann haben sie gesagt, das soll nicht nur Privatsache sein, das müssen alle wissen. Wir sind bereit, uns an dem 23. Juli 2017 taufen zu lassen von Hans-Walter Schellenburg in der Gemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde in Haiger, damit alle Menschen sehen, wir vertrauen Christus. Wir setzen unser Vertrauen auf ihn, damit wir im Gericht nicht verurteilt werden und auf ewig getrennt sind von Gott. Das war vernünftig, das war klug. Und so ende ich meine Predigt mit dem Bibelwort aus Römer 12. Da ermahnt Paulus uns alle Zuhörer, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Erst dann ist all meine Aktivität im Reich Gottes, in der Gemeinde, jeder Dienst, mein Leben ist dann ein vernünftiger Gottesdienst. Und dann müssen wir nicht unseren Verstand an den Nagel hängen, wenn wir uns auf Gott einlassen. Nein, wir dürfen unseren Verstand einschalten und ganz genau nachdenken, worauf kommt es an im Leben? Was kommt auf uns zu? Wovon spricht die Bibel? Dann lesen wir und wir lesen die Bibel immer und immer wieder und schalten unseren Verstand ein und versuchen das zu erfassen, diese Größe Gottes, und werden feststellen, dass in Christus wir nicht im Dunkeln stehen gelassen werden, nein, ans Licht kommen und noch mehr diese Zusammenhänge erkennen werden und dann ja eine Freude in uns haben, die dazu führt, dass wir andere anstecken wollen, sich auf Jesus einzulassen. Amen. Ich möchte noch beten, steht doch bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Angesichts dessen, was wir eben gehört haben von dem Gericht, dass es eben nicht egal ist, was wir tun oder nicht tun, erkennen wir die Dringlichkeit. Herr, und wir bitten dich, dass du in dieser Minute, in dieser Stunde jeden ansprichst, jeden persönlich ansprichst, dass niemand hier heute sich gedanklich wieder in andere Dinge stürzt, sondern einen Moment innehält und darüber nachdenkt, was auf dem Spiel steht, und zwar das ewige Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass jeder besonnen ist und da die richtige Entscheidung trifft, auf welches Fundament er sein Lebenshaus baut. Herr, wir bitten dich um Gnade. Wir danken dir für Rosi und Hans-Jürgen, dass sie heute das zum Ausdruck gebracht haben, was sie vielleicht vor ein paar Monaten, Jahren getan haben, dass sie dir ihr Vertrauen geschenkt haben. Herr, und ich bitte dich, dass du noch andere Menschen ansprichst. Hier heute Morgen, aber auch darüber hinaus in unserer Stadt. Und dass möglichst viele Menschen in dieser Welt dir ihr Leben weihen, sich dir ganz hingeben. Herr, wir bitten dich um Gnade. Amen. Wir nehmen Platz.